Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Jetzt habe ich aber extra hier meinen Stehschreibtisch geholt.
Cool.
Heute geht es viel um das Thema Stehen bzw. Sitzen. Leider ist es selbst bei mir so, der ich echt für diese Themen total sensibel bin und ein offenes Ohr habe, dass man immer irgendwie so die erste Alternative ist immer so diese Faulheit irgendwie im Kopf. Kennst du das selber auch noch bei dir vielleicht zum Einstieg? Dann sage ich ein bisschen was noch zu dir. Oder ist bei dir immer klar, okay, nee, Interview oder irgendwie Arbeit maximal 4 Stunden sitzen am Tag. Ziehst du das so konsequent durch bei dir?
Ja, total. Also ich arbeite nur stehend. Das Einzige, wo ich sitze, ist beim Essen oder halt dann im Auto oder bei Reiserei. Aber sonst, also wenn es im Zug ist, schaue ich, dass so viel wie möglich praktisch stehe und den Stuhl, den Sitz meide. Also ich habe auch hier wirklich in meiner Wohnung, gibt es nur die Stehtisch-Alternative. Das ist sogar einfach ein festgemauertes, wo ich meinen Laptop draufstelle und ich arbeite nur stehend. Und auch natürlich, wenn ich mit Menschen arbeite, habe ich verschiedene Positionen. Es gibt bei mir kein sitzendes Arbeiten.
Mein Lieblingsbegriff zu dir, wenn man so über dich liest, und deswegen war ich auch so motiviert auf das Gespräch. Also ich fange mal so an. Du bist Sportlehrer, du bist, sag ich mal, erfahrener Personal- und Athletiktrainer, du bist Experte für funktionale Bewegung. Aber mein absoluter Lieblingsbegriff ist Entrostungstrainer. Da kommen wir auch gleich noch weiter dazu. Und ob das dann nur, was die Entrostung, was die Bewegung angeht, sondern ich glaube, es ist auch viel zu tun in Sachen mentaler Entrostung und auch Mindset-Entrostung, gerade auch in Deutschland und gerade auch mit Schulen, kommen wir auch noch dazu.
Ja.
Neben dieser Arbeit hast du ja auch mit Profisportlern zusammengearbeitet, Tennisspielern Stefan Kubek oder Rainer Schüttler. Engagierst dich auch in einer Initiative, die nennt sich Sitzen bleiben war gestern, kommen wir auch noch dazu, wo es schwerpunktmäßig darum geht, auch Kinder und Jugendliche zu einem, sag ich mal, aktiveren Alltag und Leben zu motivieren. Und hast auch ein Buch geschrieben, ein sehr, sehr tolles Buch, das sich nennt Steh jetzt auf. Und da zeigst du, wie wir alle die Bewegung, warum das entscheidend ist für ein gesundes Leben. Natürlich viel Bewegung, aktiv sein, viel Zeit im Stehen, viel Zeit beim Spazierengehen und wie wir sie in unseren Alltag integrieren können. Vielleicht an der Stelle, ist es so einigermaßen zutreffend, der Steckbrief? Möchtest du noch was ergänzen von deiner Seite?
Also eine weitere Leidenschaft ist einfach, habe seitdem ich auch praktisch mit den Top-Profis, ich war ja sehr junger Bundestrainer, arbeiten durfte, hatte ich das Glück und eine Mentaltrainerausbildung. Und wie du richtig sagst, das Entrostungstraining hängt auch viel mit Mindsetting zusammen. Das heißt, Körper-Geist spielt zusammen. Und somit ist das vielleicht das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, aber ansonsten perfekt. Also ich fühle mich da in dieser, sage ich mal, Funktionalitätsblase richtig aufgehoben, den Menschen einfach etwas mit auf den Weg geben zu können. Wie kann ich lange gesund leben?
Ich möchte vielleicht, bevor wir in die Breite gehen und dann auch in die Anwendbarkeit für jeden Einzelnen, was es für gute Ratschläge gibt, auch für die Kinder nochmal darauf hinweisen. Spitzensport hattest du erwähnt mit Skisport und auch Tennis. Ich war selber Tennisspieler und auch sehr ambitioniert. Und da möchte ich nur mal für alle Zuhörer nochmal sagen, die das vielleicht gar nicht mehr so präsent haben. Und die es präsent haben, wissen es eh. Also Rainer Schüttler, genannt der Shaker, war der absolut fitteste Spieler. Also da kannst du, das einen sensationellen Job gemacht aus meiner Sicht. Der Schrecken jedes Gegners, würde ich sagen, und mein absoluter Albtraum, nicht nur vom Können, sondern auch eben von der Fitness, weil das war einfach unglaublich, wie fit du den Rainer bekommen hast. Vielleicht kannst du da nochmal kurz einen Schwenk machen zurück.
Sehr gerne, ja. Klar, ich bin natürlich ursprünglich selber Skirennfahrer gewesen, war dort auch in der Nationalmannschaft, habe es nicht ganz nach oben geschafft und war dann umso schöner, wenn man als junger Trainer praktisch hier mit 24 Bundestrainer sein durfte, eine Olympiamannschaft begleiten darf. Und bei der ersten Olympiade um Wasmeyer und Co. ist vielleicht noch ein Begriff. Dort, klar, bei der ersten Olympiade, wo ich dabei war, war doch 2000, also es ist brutal, wir haben 2024, oder? Und es war 1992, das heißt, es war in Albertville. in Frankreich, wenn dann Athleten von dir Vierter und Siebter werden, dann beißt du dir als Trainer genauso in den Arsch wie der Athlet halt auch. Ja, bei einer Olympiade zählen halt nur Medaillen. Und wenn es dann, da war es die Umstellung, Sommer-, Winterolympiaden haben sie auseinander dividiert. Das heißt, sie wollten nicht mehr alle 4 Jahre beide Olympischen Spiele in einem Jahr haben. Und dann war das ein glücklicher Umstand, dass wir gleich 2 Jahre später eine weitere Olympiade hatten in Lillehammer, Norwegen, 94. Ja, und dann macht der Kerl 2 Goldmedaillen und da einfach...
Wassmeier, meinst du, oder?
Ja, Markus Wassmeier, es war natürlich Wahnsinn. Ne? Und das hat mich natürlich auch geprägt, hat dann auch den Nachwuchsbereich noch weiter betreut und bin dann, weil das auch für mich einfach von der, nennen wir es, psychologischen Seite, war dann Skifahren, ja, perfekt, gut abgeschlossen und es hat mich einfach gereizt, weil das Tennisspielen war auch für mich, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Finanzierer fürs Studium und dann da praktisch reinzuwachsen, auch ganz oben mit Stefan Kubek, Best Ranking 20, Shaker hast du genannt, Best World Ranking 5, beide haben Turniere gewonnen. Auch das hat mich alles zusammen irrsinnig geprägt, aber da geht es halt immer nur um schneller, höher, weiter. Und dann gibt man sein bestes Wissen und auch trainiert natürlich brutal viel in diese Richtung hinein, Kraftwerte, Ausdauerwerte, Schnelligkeitswerte. Aber es ist schon ein kleiner Schwenk auch. Es ist die Funktionalität, so wie ich sie heute betrachte, das war damals noch nicht so im Fokus. Also das ist Wahnsinn eigentlich, was sich da die letzten 15 Jahre getan hat. Und habe immer wieder jetzt auch Top-Profis, ja, ob jetzt am Beispiel Werder Bremen, erster Torhüter ist Michael Zetterer, ist auf mich zugegangen, habe ich eigentlich schon am Gangbild gesehen, du, mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Und dann schaut man sich das an, er schaut dich auch an und sagt, wieso? Und dann wundert man sich und man merkt, dass einfach die Menschen, so scheint's, oder Kollegen, da noch nicht so den Fokus drauf haben. Also es geht immer noch einfach schneller, höher, weiter. Aha. Extremst in allen, ich würde sagen jetzt sogar querbeet in den Sportarten. Man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber es fällt auf und es ist sehr schade. Und wenn man das dann ein bisschen Revue passieren lässt, dass man sagt, Mensch, in den ersten Jahrzehnten, wo ich arbeiten durfte, da ging es halt hauptsächlich leistungsdiagnostisch immer nur um eben, wie vorhin schon genannt, schneller, höher, weiter. Aber in den letzten 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger zurückliegend seit Klinsmann, der hat da neue Impulse rübergebracht mit neuen anderen Trainern. Da haben auch wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, hey, warum machen die das? Und die Funktionalität, das, was uns in die Wiege gelegt wurde, das, ja, kannst du sagen, ist für jede Hautfarbe gleich. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, dass wir sagen, ich kann mich an bestimmte Winkel gerade orientieren. Das kann normal der Körper. Wir waren alle Bewegungsweltmeister als Kinder durch die Entwicklungsstufen. Aber unser Verhaltensmuster und auch vielleicht einseitige Sportarten oder Trainings lassen die Karosserie einfach wirklich, so scheint's, extrem verziehen. Und dann wird in Fehlhaltungen, in Kompensationsmustern Sport, Bewegung ausgeübt. Und das ist natürlich nicht optimal für den Körper oder für Gelenke.
Wie verlief deine Sozialisation mit Sport? Haben dich deine Eltern herangeführt? Weil die Frage stellen wir auch jedem. Oder warst du Eigeninitiativ? Weil die Rolle der Eltern ist ja da auch nicht zu unterschätzen und natürlich auch nicht die der Schule. Wie war das bei dir?
Ja, ich bin ja in der Nähe von München zu Hause und trotzdem in den Skisport hineingerutscht durch meinen Vater. Weil mein Vater ist aus dem Allgäu. Sprich, er ist als Kind praktisch mit dem Skisport aufgewachsen und hat das natürlich an mich weitergegeben. Jetzt ist man normal als Münchner Skifahrer eher ein Südschwede, sage ich immer. Es waren schon immer beschwerlichere Wege, um einfach Skifahren zu können. Dennoch eine superschöne Sportart, hat mich gefesselt, war aber immer noch dann auch leidenschaftlicher Fußballer und Tennisspieler. Also auch Ballsportarten, Mannschaftssportarten haben mir irrsinnig Spaß gemacht. Und das aber dann nicht richtig so ausführen können, ganzheitlich, weil halt einfach den Skisport, den habe ich da in den Vordergrund gestellt. Und so waren das die Sommersportarten für mich. Aber ich habe mich immer gern bewegt und früh angefangen, dann schon einen jugendlichen Freund, der damals so 1,5 Jahre älter war, der hat die Bodybuilding-Szene praktisch für sich kennengelernt. Und für mich als Skifahrer, ich brauchte ja Kraft, dann habe ich dann mit dem täglich trainiert. Und im Nachhinein würde ich sagen, das hat mir nicht jetzt zwingend das Leben gerettet, aber es war super cool, denn das hat mir einfach stabile Gelenke gegeben, hat mich einfach geschützt, ganzheitlich gesehen. Und da bin ich sehr dankbar, ja, dass wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Aber trotzdem viel zu, also im Nachhinein falsch trainiert, weil man einfach gesagt hat, je fitter man ist, je mehr Kraft, je mehr Ausdauer, so nach dem Motto, umso besser. Im Nachhinein vieles falsch gemacht, aber alles gut.
Wir hatten ja die Entrostung angesprochen, wie gesagt, ein super Begriff, der den Nagel auf den Kopf trifft, aus meiner Sicht. Was hat dich denn dazu inspiriert, jetzt auch dieses Buch, also das Steh-Jetzt-Auf-Buch von dir zu schreiben? Was war die Hintergrundgeschichte zu diesem Buch?
Die tägliche Arbeit mit Menschen, ob es jetzt ein Vollprofi ist, ein Nachwuchssportler, vor allem bei Nachwuchssportlern fand ich's, ich fand es haareraufend. Denn das Argument, die Menschen sagen immer, hey, mach doch Sport als Ausgleich zur Sitzerei. Kinder müssen zwanghafterweise in der Schule sitzen, haben aber auch noch viel Sitzzeiten durch, klar, Essenszeiten, Reisezeiten, aber auch Hausaufgaben und dann das Gaming-Zeitalter, die technologische Einflussnahme mit dem Handy und so weiter. Das heißt, in der Summierung kam dann immer dieses Plakative und Platüde, ja, mach doch einfach Sport, um das auszugleichen. Jetzt habe ich Sportler, ambitionierte Top-Nachwuchssportler. Und trotzdem war die Karosserie verzogen, ja, kommen daher wie Enten, das Sprunggelenk beweglich wie ein Skischuh. Der Pop ist platt gedrückt, schlechte Haltung, Kopf viel zu weit vorne, Hüfte viel zu steif. Dann sagst du dir, ey, Moment, der macht doch Sport, der trainiert jeden Tag 2 Stunden und macht auch ausgleichendes Training. Warum ist das so? Ja klar, weil er einfach den ganzen Tag, sorry, wenn man das so brutal sagt, einfach zu viel sitzt. Und das hat mich einfach ambitioniert und bewegt und habe gesagt, hey, da möchte ich mal ein bisschen eine Brücke schlagen und es scheint so, dass da mehr Information raus darf. Ja, aber beim Nichtsportler, dann sagt man, okay, eh klar, ja, der ist verzogene Karosserie, weiß fast jeder, was viel, viel einseitige Haltung oder Sitzerei für Auswirkungen haben kann. Wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht oder in die Studienlage, dann sagt man sich, oha, das ist echt wild. Ich weiß, es gibt auch die anderen Stimmen, so nach dem Motto, da gibt es noch keine Validität, dass das Auswirkungen hat. Dann sage ich echt, sorry, Leute, schaut einfach, macht die Augen auf und schaut euch die Menschen an, wie sie daherkommen. Ja. Geht in die Therapiepraxen und so weiter. Und das hat mich echt bewogen, zu sagen, okay, es wäre aus meiner Sicht einfach, weil wir uns was antrainiert haben über die Entwicklungsstufen als Kind. Der Begriff Bewegungsweltmeister ist schon gefallen. Da haben wir uns das noch verfeinert bis zum 5., 6. Lebensjahr oder sind dann in die aufrechte Position, sind gelaufen, sind gerannt, Kinderspielplatz gehangelt und waren da richtig, wie soll ich sagen, einfach aktiv. Ja, und dann mehr oder weniger kommt die Schule und der Stuhl ins Spiel und dann geht das meistens nach hinten runter. Also ich habe nichts gegen Sitzen. Problematik ist nur einfach die Dauer. Und das war einfach der Hauptgrund, ja, dass ich sage, das gibt's nicht, ja, das kann doch nicht sein. Also, und es schaut so aus, dass einfach die Gesellschaft immer mehr sitzt, also wirklich auch animiert wird dazu. Und das war der Hauptgrund, dass ich sage, Mensch, da möchte ich einen Beitrag leisten. Aber es war mir das Buch, Steh jetzt auf, gefühlt noch zu wenig oder ja, ich wollte noch weitergehen und deswegen habe ich auch diese Initiative ins Leben gerufen. Denn wo fängt in Anführungszeichen die Sitzkatastrophe an? Ja, in der Schule. Und du merkst, ich bin da sehr tief drin und schwenk da ständig mit meinen Gedanken, was kann ich einen guten Beitrag leisten? Mit dem Buch war das erste, aber ich glaube auch diese Initiative ist irrsinnig wichtig. Ja, der Erwachsene kann wählen zwischen dem elektrisch hochfahrbaren Tisch rauf, runter. Im Gesundheitsmanagement checkt man das auch schon seit Jahren. Aber bei den Kindern Und dann das Argument, ja, ich bin ja auch früher in der Schule gesessen, ja, aber da gab es die Handy-Zeitalter noch nicht so extrem. Also ich bin da anders aufgewachsen, ja, wir waren da wirklich draußen.
Total.
Und heutzutage, Mensch, schau dir die Stadtmenschen an und so weiter. Also dieses Handy-Zeitalter, Gaming-Zeitalter, das verführt halt euch. Ist es cool und möchte nichts dagegen sagen im Sinne dessen, es ist hilfreich, aber es ist schon verrückt, wenn man dann hört, wenn ein 17-jähriger Sportler 6 Stunden im Schnitt am Handy verbringt, ja, und sagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kriegst du das zusammen? Aber dann kein Wunder, die haben ständig das Ding in der Hand. Selbst in den Pausen im Fitnessstudio. Das ist brutal.
Ich finde deine metaphorische Ausdrucksweise genial, muss ich dir wirklich mal sagen, mit Entrostungstrainer und Bewegungsweltmeister und auch Sitzkatastrophe, weil anders kann man es wirklich nicht nennen. Ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Und so wie du sagst, hatten wir damals eher noch so einen kleinen Schutzschild, weil wir einfach nachmittags nur draußen waren. Also bei mir war das dann der Tennisverein und auch sonst die ganze Zeit umhergefetzt sind. Und da hat sich natürlich die Welt sehr geändert. Jetzt frage ich mich natürlich bei deinem Buch, müsstest du nicht alle also Türen einrennen, die so offen sind wie Scheunentore? Also das ist doch der Elefant im Raum. Wie werden dir da überhaupt Steine in den Weg gelegt? Wie kann man da schneller werden? Weil ich sehe auch, lass uns doch nicht so viel Zeit verlieren, mit dass jetzt irgendwie noch Studien gefordert werden. Kriegst du da die Unterstützung? Ändert sich gerade was in dem Denken der Leute? Wo stehen wir da gerade?
Ja, ich wurde bezirzt und animiert, dass ich auch ein bisschen in die Social Medien reingehe und habe dann vor roundabout 1,5 Jahren damit angefangen, weil ich wollte ja zuerst auch erstmal, wie soll ich sagen, die viereckigen Kasterl und dieses Thema meide ich ja so oft es geht, aber es geht nicht anders, da weil man einfach mit dem Laptop arbeiten darf, mit dem Handy arbeiten darf, ja, und dennoch brauche ich einen Ausgleich. Also ist ja nicht nur das Körperliche im Sinne von vielleicht Gelenkstrukturen und haltungstechnisch oder Muskulatur, die schwach wird. Also ich vergleiche es wirklich immer mit einem gipsartigen Zustand. Und ich brauche, glaube ich, solche Bilder, damit der Mensch einfach offener wird. Aber es ist so eingefahren, hat man das Gefühl. Und wenn du fahr mit dem Zug, geh ein bisschen raus, die Menschen, es ist Wahnsinn, gerade hier in unseren Kreisen, ja, die sitzen ständig, selbst wenn sie auf den Bus warten oder im Zug selber. Und was machen sie? Sie starren nur in das Handy hinein. Und in anderen Ländern, da gibt es nicht diese, sage ich mal, Art und Weise im Sinne von, ich setze mich hin, um auf den Bus zu warten. Da gehen die in die Hocke, in die tiefe Hocke. Und wenn du das bei uns überprüfst, die einfachsten Dinge können die Leute gar nicht mehr richtig ausführen. Und deswegen irgendwo der Anfang von meiner Seite, so einfaches Testing zu vermitteln, um ihnen klar zu machen, Leute, wenn du das nicht mal mehr kannst, dann ist das doch schon mal ein Wink, ja, dass das natürlich mit dem Alter dann noch vielleicht eher zu diesen Zivilisationsproblematiken führt. Und es gibt so viel Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck. Wir haben so viel Diabetes, wir haben so viel Cholesterinwerte, die extrem hoch sind. Wir haben wirklich diesbezüglich adipös, das ist die letzte Studienlage, dass ja über 1 Milliarde Menschen adipös sind und. Das heißt, es geht voll in diese Richtung, wo man merkt, okay, der Mensch, er muss nicht Sport machen, aber er bewegt sich zu wenig. Ich will vor allem, dass sie animiert werden, dass sie sich bewegen, spazieren gehen, mehr stehend, die Chance bekommen, in der Schule zu arbeiten, den Unterricht umzusetzen, weil selbst da merken selbst die Lehrer schon, die sehr skeptisch sind, ey, da sind die Kinder ruhiger, sie sind aufgeschlossener. Und gleichzeitig arbeiten sie gegen die Schwerkraft, weil es ist schon wild, was da auch organisch und mit der Fettleibigkeit und mit der Thematik, ja, was man da alles mitträgt. Ernährung gehört natürlich auch dazu, ja, aber es ist verrückt und das finde ich, geht ein bisschen zäh alles, weil ich war auch schon im Ministerium in Bayern für Kultur und das ist irrsinnig, wenn man merkt, dass sie sich nach außen hin zwar sagen, das ist nett und es ist cool, aber dann merkst du halt einfach, es ist kein Budget da oder auch nicht unbedingt jetzt, wie soll ich sagen, so nach dem Motto, hey, coole Idee, wir statten mal 10 Schulen der Wahl aus, die da mitmachen wollen, um es zu testen und dann merkst du, das ist der Antrieb und der Wille ist gar nicht so richtig da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, ja. Und ich zeige es ihnen. Und man merkt es und habe schon die ersten Fernsehinterviews. Und je mehr das noch in die Breite gehen kann, umso happier bin ich, weil ich finde, es ist ein Riesenbeitrag für die Gesellschaft, ja, und für vor allem die Kids. Und ich denke, da geben wir ihnen was mit. Und wenn ich so eine Einweisung mache, wie vorgestern in einer ersten Klasse, da schauen mich die Kinder an und wirklich eine halbe Stunde haben die sich gemeldet. Mein Vater Rückenschmerzen, mein Vater hat einen elektrisch hochverbrannten Tisch. Wir sind viel sitzen gewesen, da und da und da. Oder ich merke es schon teilweise im Rücken, habe da meine Probleme. Ist Bombe, wenn man das so mitbekommt. Gehe ich aber in eine sechste Klasse, dann schaut echt die funktionelle Überprüfung ganz anders aus. Also ja. Das merkst du. Also es klingt hart, wenn ich sage, fast jedes Jahr sitzend, mehr verbringend in ihren, nennen wir es mal, Entwicklungszeit. Ja, je höher praktisch also der Jahrgang, umso, nennen wir es mal, wirklich schlimmer wird's. Also umso mehr bekomme ich auf einmal rote Ampeln dazu. Jetzt in der ersten, zweiten Klasse, da ist, kannst du sagen, immer grüne Ampeln im Testing und gelb. Aha. Gelb sagt man, mein Gott, okay, er kann es ausführen, er schummelt schon ein bisschen, aber würde ich noch sagen, ist okay. Aber rote Ampeln gibt es dann noch im Prinzip keine. Aber dann ja. Mit jedem Jahr länger in der Schule oder mit diesem Sitzkreislauf, also es ist ja nicht nur die Schule alleine, sondern ich will da einen Impuls geben, dass man nicht nur, wie soll ich sagen, nicht nur Deutsch, Mathe lernt, sondern halt auch ein bisschen was für die Gesundheit, für die gesunde Erhaltung, ja, und ja, wir dürfen es vorleben, glaube ich, die Authentizität vermitteln, weil es ist schon auch, weil du mich vorhin mal gefragt hast, soziale Integration, also es ist ja nicht so, dass ja nur die Kinder mit den Handys arbeiten, sondern in einer Familie, schauen wir in eine Familie rein, also die Mutter hat ein Handy, der Vater hat ein Handy und die Kinder auch und alle starren in die Handys rein, also das ist schon ja ein erschreckender Prozess, auch wenn ich jetzt ganz schön mal da und da hingeschwenkt bin, sorry.
Nein, nein, das ist super und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und hat viele Facetten und so wie du sagst, wenn man sich auf den Spielplätzen umschaut, dann sind nicht die Kinder unbedingt jetzt erstmal das, was mir auffällt, sondern die Eltern sitzen da, der spielt jetzt mal kurz, also sofort das Handy raus. Wir alle, ich nehme mich da gar nicht aus, das ist einfach ein epidemisches Ausmaß geworden. Und ja, wo du vorhin gesagt hast, da will ich noch kurz einmal zurück. Also ganz nett, wenn ich sowas höre im Kultusministerium oder von verantwortlicher Seite, da schwillt einem schon der Kamm, weil wo ist denn eigentlich die Downside oder wo sind denn die Nachteile? Also es gibt ja nur Vorteile, wenn man das gleich implementiert. Die Kinder werden aufmerksamer. Es ist einfach, versteht ja eigentlich auch jeder, dass das nicht unserer evolutionären Geschichte auch entspricht. Und da finde ich gut, dass du noch nicht wahnsinnig geworden bist und einfach weitermachst und in die Schulen gehst. Aber ich stelle es mir auch sehr ermüdend vor, wenn man da eigentlich, ist ja das kleine Einmaleins. Und ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube, es ist am sinnvollsten, halt möglichst früh anzufangen, weil da, ich sehe es ja an meinem kleinen Sohn mit 7 Jahren, da ist noch diese Begeisterung total. Ich glaube, mit jedem Jahr, dass wir noch warten in der Schule und wenn du dann in 6., 7., 8., 9. Klassen gehst, wird es immer schwieriger, auch diese Begeisterung für Bewegung zu vermitteln. Und ich glaube, da kann es nur über den frühen Einstieg gehen und dann sind die Widerstände auch nicht so groß, beziehungsweise dann ist der Spaß auch am Mitmachen da. Würdest du das auch so sehen, oder?
Ah, unbedingt, ich unterschreib's, weil ich glaube, es ist so eine gewisse Doktrin der Lehrerschaft, auch das Verhaltensmuster von deren Seite mir gegenüber mit dieser Idee. Das ist natürlich noch ein kleiner Anteil. Die ersten sind erstmal sehr kritisch, weil schlussendlich ist das ja auch, das klingt hart, so eine gewisse normale Sitzerei ist eine Art Angstzustand, ja, weil man rollt sich ja normal ein. Also das ist auch fürs Mindsetting nicht das Optimale. Dennoch ist es natürlich für eine Lehrerschaft einfacher, praktisch von oben herab, in Anführungszeichen, zu schulen. Und das wird seit über 100 Jahren so gehandelt. Da hat sich leider nichts verändert. Ist ein bisschen schade, aber es wird langsam, merkt man, da sind jüngere Lehrerinnen da, die sind offener, weil sie auch diese Problematik einfach miterleben und erkennen. Und das ist die Begeisterung, die wir weiter nach außen tragen dürfen. Und ich finde, es ist wichtig, dem Kind das mitzugeben, weil diese Bewusstmachung, das glaube ich, wenn ich damit aufwachse, dann geben wir ihnen da was mit. Und ich finde es einfach krass, wenn ich sage, weil wir auch von Diabetes und Übergewichtigkeit und dieser Problematik. Und ich weiß, dass ja gesellschaftlich, ja, das, wir sind so ein krankes System, sorry. Jetzt weiß man, dass wahrscheinlich ab nächstes Jahr viele Krankenhäuser schließen dürfen, weil sie es nicht mehr stemmen und weil es da vielleicht von der politischen Seite schwierig ist. Aber warum nimmt denn das Ganze so überhand? Ist ja doch normal aus meiner Brille nicht nachvollziehbar. Aber es ist halt das Verhalten der Menschen. Und das Verhalten der Menschen ist leider, ja, Bewegungsarmut und stopfen zu viel, ich nenne es jetzt mal provokant, Müll in sich hinein und wundern sich dann, dass dann hinten raus das Ganze sehr, sehr kostspielig wird und man sehr viel investieren darf. Weil sie irgendwie nur nach dem Motto, ja, dann gehe ich zum Arzt, zum Therapeuten und so nach dem Motto, mach mal oder gib mir ein paar Medikamente. Und das System, das ist unsauber, das ist unrund. Und ja, also ich weiß, dass der Schwenk sehr krass ist, aber nimm so einen BMI-Wert her, ja. Ich würde das beiseite schieben und sagen, was für ein, sorry, Schwachsinn, weil du weißt, ja, wenn ein Sportler viel Muskulatur hat, dann kannst du den BMI-Wert kannst du in die Tonne hauen. Ich würde viel mehr was Brutales, Revolutionäres einführen, was Simples, wenn ein Mensch mehr als die Hälfte an Bauchumfang hat zu seiner Körpergröße, gibt es ein Problem mittellangfristig. Und wenn wir das transportieren würden, dann würden die Menschen, wenn sie da, glaube ich, ja, in ihrem Krankenversicherungssystem da Belohnungen erhalten würden, dann würde die Kiste ganz anders ausschauen, weil sie einfach dann nicht diese Zivilisationsproblematiken so früh oder so schnell oder in diesem Ausmaß bekommen würden. Und das ist, glaube ich, ein gewichtiges Thema, weil es wäre relativ simpel. Und wir sind ja auch konzipiert zu wandern, um auf Nahrungssuche zu gehen. Aber wer macht es denn heute noch? Also ich lebe in einem 5000 Einwohnerdorf, ja. Aber ich kenne da auch keinen, der mit Lendenschurz und Speer hier rumrennt. Klingt lustig, ja, aber unterm Strich schon klar. Aber am liebsten fahren doch die Menschen oder mit dem Auto in den Supermarkt oder bestellen immer mehr und lassen sich alles liefern oder fahren 500 Meter mit dem Auto zum Metzger, um sich die Brotzeit zu holen. Also das sind schon irrsinnige Entwicklungen. Ja, und das leben halt leider die Erwachsenen auch dann vor.
Das Hauptproblem entsteht dadurch, dass wir uns sehr von unseren evolutionären Wurzeln entfernt haben. Und wir versuchen das jetzt, deswegen auch dieser Zulauf auch für irgendwelche Abenteuer und Schlammrennen und so. Wir haben auch auf der anderen Seite diese Sehnsucht, da wieder zurückzugehen. Aber natürlich, so wie du vorhin auch richtig gesagt hast, aus meiner Sicht ganz wichtig sogar, wir versuchen das oft dann auf so einer Ebene zu machen. Ja, Bewegung ist dann, wenn ich Sport mache. Und ich glaube, deine Mission ist auch Bewegung. Und da ist auch der Hebel, an dem man vielleicht ansetzen muss, Bewegung in den ganzen Tag zu integrieren. Das heißt, es reicht dann wahrscheinlich auch nicht. Korrigiere mich, wenn ich da das falsch zusammenfasse, dass man die in der Schule das, da sind wir auch noch Lichtjahre davon weg, ja, weil dass wir in der Schule diese abwechslungsreichen Bewegungsformen und mehr Zeit im Stehen haben. Und dann gibt es den Bruch zu Hause. Das Handy wird ausgepackt aus der Tasche. Man ist dann wieder im Bus nach Hause und sitzt dann den ganzen Tag zu Hause rum, weil die Eltern das ja auch nicht besser wissen. Und da muss man ja auch ansetzen, dass es da nicht diesen Bruch gibt, oder? Zwischen Schule und Familie und ja, Alltag.
Ja, unbedingt. Also es sollen einfach mal die Menschen auch mal in so eine erste Klasse reingehen oder in eine fünfte oder in eine zehnte Klasse. Das ist ja Wahnsinn. Wenn du dir das mal anschaust, wie Website ein Erstklässler, ja, in Anführungszeichen, nach 20 Minuten sind die Füße auf dem Stuhl, sind die Positionen der Kinder total verrückt. Weil sie am liebsten stehen oder sich bewegen wollen. Und da darfst du dir den Mund fußlich reden als Lehrerin, seid ruhig. Aber da kippelt der Tisch, da ist halt, oder der Stuhl, da ist halt, da entsteht sofort Lärm. Und find's super schade, dass man da nicht auch den Lehrern den Job viel einfacher macht, weil wenn die stehen, sind die ruhig. Und wir haben einen hohen Benefit. Und dann kommen natürlich, weil es sind in meinen Augen super nette Beiträge, dass man sagt, bewegte Pause. Ja, du, es war eine ländliche erste Klasse, ja. Das war das Wichtigste, dass die sofort wenn die Pause ertönt, dann raus, ja, dann fetzen die draußen rum, super. Das ist noch ein Alter, da haben sie kein Handy dabei, ist nicht, wahrscheinlich nicht mal erlaubt, aber dann fetzen die auch rum. Und die Lehrerin ist mehr oder weniger nach 20, 30 Minuten darf sie eh im Unterricht eine kleine Pause machen und das ist auch cool und wichtig, aber ich hätte es noch viel leichter, wenn der Stuhl ein bisschen mehr eliminiert wird oder mal einfach ein mehr Mixmöglichkeiten bestehen durch eben stehenden oder sitzenden Unterricht. Und das wäre eine Riesenerleichterung für mehrere. Und das überträgt sich, weil das wird weiter transportiert. Aber es ist schade, dass halt, ja, auch leider die Eltern da, na, oftmalig nicht ganz so auf dieser Welle sind. Aber es ist ein Prozess. Und ich bleibe dabei. Ich habe dafür auch gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Ich habe da wirklich schon viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt für dieses Herzensprojekt. Und es ist schon verrückt, aber ich finde es wichtig und ich bleibe dabei. Und trotz der Gegenwinde vielleicht oder des Ministeriums, das noch nicht so, aber ich werde sie versorgen. Also ich werde die Materialien sammeln und werde es ihnen schicken und ihnen zeigen, wie einfach es ist. Weil ich bin auch vom Stuhl gefallen, in Anführungszeichen, weil in dem Meeting, wo wir waren, saßen wir natürlich 1,5 Stunden, haben mir den Mund fußlich geredet, aber selbst neue Schulen, also die wirklich neu gebaut werden, selbst dort gibt es keine höhenverstellbaren Tische. Es ist immer noch altes System. Und da denkst du, das kann doch nicht sein.
Ich weiß auch nicht, warum die Schule da so eine Sonderstellung hat. Also wir machen ja auch nicht in der Medizin das, was wir vor 100 Jahren gemacht haben. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Aber wir müssen natürlich lösungsorientiert herangehen. Ich glaube, die Kontexte zu ändern und die Rahmenbedingungen wäre auch interessant, wenn du jetzt sagst, auch mit den Handys. Das ist auch das Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber warum sind Handys überhaupt in der Schule? Also was soll das? Kann man da nicht da das Leben der Kinder und Jugendlichen viel einfacher machen, wenn diese Versuchung erst gar nicht da ist? Ja? Und so kann man einfach vielleicht auch die Rahmenbedingungen Stück für Stück ändern, aber es ist ein langer Weg.
Sehr. Es ist auch schade. Also wir könnten über so viele Themen sprechen, aber das Handy allein, was das ja Einfluss hat aufs Auge, und wir wissen, dass das Auge Einfluss aufs Gehirn hat. Und wenn ich mir mit mehr wissenschaftlicher Erkenntnis und wirklich mal dieses neurologische Training anschaue, was total wichtig wäre, um einen Ausgleich wieder zu schaffen, weil diese Starrerei immer nur geradeaus hat Einfluss, ja, und das Gehirn stumpft in Anführungszeichen dadurch auch ab. Und das Auge, wenn ich trainiere, hat Einfluss so simpel auf Mobilität, teilweise auf Kraft- oder Schnelligkeitswerte, weil ich einfach gewisse Areale wieder ankurble, da stehst du mit offenem Mund da und denkst, was ist denn hier los? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja. Das heißt, so gewisse wirklich einseitige Verhaltensmuster starren in einen Computer, ins Handy. Nicht nur, dass wir immer mehr Brillen haben und Computer Vision Syndrom schon hochtrabende Ausdrücke haben, wo du sagst, seit Jahrzehnten, ja, oder gluteale Amnesie oder Dead-Butt-Syndrom und Myopie und was weiß ich, da gibt's ja schon alles Begrifflichkeiten, die durch Sitzerei und ins viereckige Kastel schauen. Und trotzdem finde ich es zwar nett, dass dann bestimmte Leute sagen, wie Felix Neureuther da eine Initiative und in Richtung bewegte Pausen, aber wenn ich die Grundlage der Sitzerei, der langen Sitzerei und Starrerei ins Handy, wenn ich da nicht einen Hebel ein bisschen ansetze, ja, dann wird es echt verrückt.
Noch zu deinem Buch, stehe jetzt auf. Der Untertitel ist Neustart zu deiner natürlichen Funktionalität. Ja. Also ich würde wirklich sagen, das Buch sollte zur Standardlektüre werden. Wir brauchen das alle. Die Gesellschaft braucht das, die Kinder brauchen das, wir als Eltern brauchen das. Ich würde da jetzt noch so ein bisschen tiefer reingehen. Und ich würde es gern so machen, dass ich dir vielleicht das oder den Zuhörern die jeweiligen Kapitel einmal kurz vorlese, um auch so ein bisschen Lust zu machen. Du sagst vielleicht 1-2 Sätze dazu, dann springen wir zum nächsten Kapitel und ich habe dann noch 1-2 Anschlussfragen. Dann passt das so für dich?
Top, sehr gerne.
Super, also dann starten wir gleich direkt rein mit dem ersten Kapitel. Das da heißt, ich fühle mich, als wäre ich eingerostet. Kein Wunder bei dem vielen Sitzen. Back to Functionality. Es sollte ein persönliches Anliegen für dich sein. Und dann gibt es natürlich jede Menge Unterkapitel, aber du kannst so ein bisschen einen Überblick geben über das erste Kapitel.
Das erste Kapitel soll halt Aufschluss etwas geben mit einfachen Wörtern und Satzbau, sodass auch wirklich, dass man es versteht. Und ich denke, das sind Dinge dabei, wo jeder innerlich abnickt und sagt, ja, hat er recht, ich sitze zu viel. Einfach aufzeigen, was für Problematiken und Auswirkungen eben langes, vieles Sitzen auf den Körper, auf Organe, auf die Gelenke, auf die Muskulatur hat. Und so kann man da einen, glaube ich, wichtigen, guten Einstieg und auch ein bisschen einen Überblick bekommen, damit man es auch versteht, warum ist der Ansatz wichtig, dass man das eben vermeidet, weil man ja leider in der heutigen Zeit viel zu viel animiert wird, eben zum Sitzen.
Dann gehen wir gleich über zum zweiten Kapitel. Geht es dann ein bisschen um das Thema Alterungsprozesse, also Kapitel 2, Alterungsprozesse, genährt von Bewegungsarmut. Was steht da im Fokus?
Ja, die Leute, meine Authentizität ist, finde ich, was Wichtiges. Wenn ich ein Buch schreibe, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, oder nicht nur glauben, sondern bin mir überzeugt, wenn ich es selber vorlebe und auch schon in einem gewissen Altersstruktur bin, dass ich mich dann leichter tue, das zu vermitteln. Ich bin ein 66er Jahrgang, also in 2 Jahren werde ich 60, bedeutet auch für mich, dass ich in meiner Jugend viel Raubbau mit meinem Körper gemacht habe. Im Hochleistungssport war mein Wissen noch nicht so weit. Und wenn ich dann meine Erfahrungen weitergebe, dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ich selber in so einem Alterungsprozess bin. Und ich nenne mich auch immer der alternde Entrostungstrainer sehr gerne, dass ich dann einfach den Menschen das viel besser aufzeigen kann, hey, es liegt nicht am Alter, sondern es liegt, wie du damit umgehst. Es liegt darum, wirklich deinen Flüssigkeitshaushalt einfach aufrechtzuerhalten. Guten Schlaf ohne Störquellen. Also viele haben viel zu viel Elektrosmog in ihrer Schlafstätte. Ja, das Ladegerät, der elektrische Wecker, das ist Wahnsinn. Ich schlafe zwar, aber ich komme nicht so top in die Tiefschlafphasen hinein. Und auch Ernährung spielt natürlich eine große Rolle und übergeordnete Bewegung, vor allem wenn ich eben Bürotäter bin. Ich sage einfach, die Sitzerei ist so ein gipsähnlicher Zustand, wiederhole mich da gerne. Das kann man sich hier wirklich super vorstellen und das erkennen die Menschen dann auch, dass sie einfach immer sich gern ausreden aufs Alter. Das ist halt so. Und dann sage ich, nein, würdest du die Reizsetzungen beibehalten, würdest du einfach dranbleiben, braucht's gar nicht so viel Aufwand. Aber man darf es ihnen halt auch einfach mal aufzeigen. Das soll das Kapitel ein bisschen widerspiegeln.
Dann kommen wir in Kapitel 3, der Sitzkreislauf des Menschen und seine Schattenseiten.
Ganz simpel, wenn man sich's vor Augen hält, dann fällt einem das genauso auf und dann denkt man, Mensch, hat da ja recht, weil man steht auf und was macht man? Man setzt sich zum Frühstücken hin. Man fährt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, auch wenn es ein bisschen Bewegung ist, aber wieder sitzend, oder mit dem Bus, S-Bahn in die Schule oder ins Büro. Dann Mittagessen, dann wieder Büroarbeit oder Schule oder Hausaufgaben. Dann wieder Abendessen und am Abend sind sie sehr aktiv mit der Fernbedienung oder mit dem Handy oder mit der Konsole. Das heißt, also der Sitzkreislauf, der nimmt überhand, leider. Und da steckt halt auch einfach eine Riesenproblematik. Nicht nur ja für die Gelenke oder Muskeln, sondern für die Haltung. Die Organe werden zusammengedrückt. Und das eben aufzuzeigen und klar zu machen, dass der Mensch das auch selber erkennt, Halleluja, das ist einfach nicht optimal, sondern wir sind normal konzipiert, ja, barfuß durch die Landen zu ziehen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Und wer setzt denn das noch so um? Also klar, es gibt da noch ein paar Kulturen, aber jetzt in unserem Breitengraden, das ist Wahnsinn einfach. Und da haben wir irrsinnige Auswirkungen. Und für mich als, nennen wir es mal, Sportbewegungsfan, ist Wahnsinn, wenn die Leute so degeneriert zu mir kommen, verkümmert sind mit Schmerzen, mit Verspannungen, mit Problemen einfach und die wären so einfach zu beheben, egal welchen Alters.
Ja, glaube ich dir, dass du da richtig mitleidest, wenn du die Leute dann siehst. Im Kapitel 4 geht es um die Selbstheilungskräfte und Regulationsmechanismen des Körpers, am Beispiel des Wunders Natur.
Ja, das ist, mach's ganz brutal. Geh zu deinem Auto und mach einen riesen, wirklich einen richtig krassen Tritt in die Tür, dann hast du eine richtig fette Beule und die geht nicht von alleine raus. Wenn du dich stößt und da vielleicht ein Hämatom entsteht, dann greifen die Selbstheilungskräfte und es repariert sich selbst. Oder du schneidest dir in den Finger, ja, es wächst wieder zusammen. Und dieses Wunder im Prinzip wird viel zu wenig geschätzt, nach dem Motto, mal ist halt so. Aber wenn du im Auto unterwegs bist und die Öllampe aufleuchtet, dann fährst du sofort zum nächsten Kfz-Händler, um das zu überprüfen bzw. auszutauschen oder zu reparieren. Und bei uns, oder nach dem Motto, ey, fangen die Menschen wirklich erst das Denken an, wenn es weh tut, wenn es schmerzt. Und wo geht's dann hin? Leider meistens eben zum Arzt, der meist irgendwo symptombehandelnd Medikamente verschreibt. Also es gibt auch gute Ärzte, schon klar. Wir brauchen sie und ich ziehe den Hut vor den Ärzten, wenn sie uns wieder zusammenflicken, wenn du mal einen Unfall hattest. Jedoch die Vorsorge, die Gesunderhaltung, da würde ich sagen, ey, da haben wir andere Experten. Da würde ich jetzt nicht zwingend den Arzt aufsuchen, weil der ist eher der Reparateur. Aber trotzdem heilt der Körper. Also er kann auch nur dazu beitragen. Ich auch kann auch nur dazu beitragen, dem Körper Ideen, Übungen, Anreize zu geben, um vielleicht die Selbstheilungskräfte zu fördern und zu unterstützen. Und da gehört halt auch sehr oft eben die korrekte Bewegung dazu. Coole Übungen. Und wenn ich nur in Anführungszeichen bettlägerig im Krankenhaus liege, dann weiß man selbst, oha, das geht meist nicht so gut aus, beziehungsweise die Leute werden ja leider immer schwächer. Und das ist so krass, das zu beobachten. Und da möchte ich auch einfach animieren, dass man sich da Gedanken drüber macht und eben aktiver wird.
In Kapitel 5 geht es dann um die Ermittlung des Status Quo, nämlich mit dem Kapitel Teste dich selbst, Funktionalität und Mobilität mit ganz, ganz vielen spannenden Tests. Erzähl darüber mal ein bisschen.
Uns wurde was in die Wiege gelegt, gewisse Winkel, gewisse Beweglichkeit, gewisse Radien und die zu überprüfen im Sinne von sogenannten Grundmustern oder aber auch einfach nur lokaler Natur. Das, glaube ich, ist ein toller Aha-Effekt, um sich selbst eben mal wieder zu überprüfen mit einem einfachen Ampelsystem. Kann ich die einfachsten Dinge noch? Und selbst wenn es mal nur, in Anführungszeichen, das Runterbeugen mit durchgestreckten Beinen ist, komme ich denn noch mit den Fingerspitzen zum Boden? Oder kann ich hinter meinem Rücken die Hände greifen? Also das Testing ist, denke ich, eines der spannendsten Kapitel, logischerweise, weil man sich selber überprüft. Viele merken es eventuell schon ein bisschen oder wissen es. Und dennoch ist es nochmal vor Augen haltend, dass man sieht, oh, das wäre normal und ich schaffe das nicht. Ja, und dann kristallisieren sich halt einfach da vielleicht ein paar rote Ampeln raus oder auch ein paar gelbe oder grüne Ampeln. Aber so habe ich ein bisschen eine Orientierung. Und das ist dann, denke ich, auch eine coole Motivation zu sagen, ey, da will ich mich verbessern, weil es zwickt schon da und da und da und das bestätigt mir die Testerei natürlich dann auch.
Nach den Tests geht es natürlich auch um die Umsetzung und das ja besser machen, besser werden. Kapitel 7 Ausgleichstraining, Stufenplan 1 bis 4, wie kann man sich das vorstellen?
Also da wird es halt erklärt, schlussendlich, wie das Programm sich zusammenstellt, weil man natürlich auch, wie soll ich sagen, je nach Diszipliniertheit und zeitlicher Verfügbarkeit, wenn ich sehr regelmäßig etwas mache, einfach wie Mathematik, wenn ich es einfach regelmäßig durchziehe, dann habe ich eine größere Chance, dass ich einen Erfolg habe. Aber trotzdem natürlich brauche ich ein bisschen Ausdauer und Geduld bei sehr, nennen wir es mal, versteiften Strukturen. Und deswegen eben auch ein stufenweiser Aufbau, dass man den Mensch mich gleich komplett überfrachtet, dass man dosiert einsteigt und deswegen einfach auch dieses ausgleichende Training in mehrere Stufen, in 4 Stufen eben zerteilt oder zerlegt. Und so kann sein, dass man schon nach 2 Wochen sagt, hey, ich habe mich da schon deutlich verbessert. Bam, dann gehe ich in die nächste Stufe. Oder ich brauche 4 Wochen. Ja, dann, okay, dann mach erst den Schritt, wenn du dich in deiner Retesterei, weil das finde ich einfach gut. Ich habe einen Status quo, mach 1-2 Wochen die Übungen sehr brav und dann kann ich mich wieder überprüfen und merke, ja, ich bin besser geworden, also kann ich den Level steigern. Ja, und so, glaube ich, ist es ganz einfach erklärt, einfach wie man vorgeht und passt sich natürlich individuell dem an.
Und so geht's dann weiter im Buch mit den folgenden Kapiteln, auch mit den Übungen. Das fassen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen zusammen, nämlich Kapitel 8, Vorabübungen, dann aber auch einen interessanten Tagestipp bis hin zu den Resetting-Übungen, Rollbewegungen, Abrollen, 90-90-Sitz, Rocking im Vierfüßler auf den Händen. Vielleicht magst du da noch was zu sagen?
Also der Einstieg ist in meinen Augen auch sehr, gerade für die heutige Gesellschaft, die zu einseitig sich aufhält und durch das technologische Zeitalter einfach zu viel ins viereckige Kasterl gebannt schaut und arbeitet auch damit.
Ja.
Was natürlich hilfreich ist auf der einen Seite, aber jetzt von der Augen- und Gehirn- und gesundheitlichen, körperlichen Seite, ja, schon auch oft ganz schön brutal belastend und einflussnehmend ist. Und da mal Übungen auch mit neurologischen Ansätzen, wie simple Augenübungen oder einfach auch mal die Ohren zu massieren, dass man aus der, nennen wir es mal, Akupunkturbereich kennt oder eine Fußsohle zu massieren, weil da sehr viele Rezeptoren drin sitzen oder was man mal mit der Zunge machen kann und so weiter. Also mal einfach einfache Dinge, die zu kurz kommen, aber große Wirkung haben. Und das vielleicht als Vorabpräparation. Und die Gelenkshygiene ist für mich eins der wichtigsten, weil wenn ein Gelenk gut funktioniert und ich schmiere es mit diesem Training morgens und auch vor dem Training, dann ist das, glaube ich, ein großer Mehrwert. Und deswegen die Tagestipp-Empfehlung grundsätzlich, bleib da dran. Das ist wie Zähneputzen. Und alles andere sind Übungen. Ich brauche nichts neu erfinden, denn wir waren ja schon, ich glaube, da hatten wir schon ein bisschen geplaudert drüber, als Babybewegungsweltmeister.
Ja.
Ich kam ja sehr mobil auf die Welt. Und dann über die Entwicklungsstufen trainiere ich meine Muskulatur, meine Haltung, meine Wirbelsäule, damit ich stabiler werde. Und klar, am Anfang sind die knöchernen Strukturen des Babys sind noch nicht ganz zusammengewachsen. Ein Baby hat mehr Knochen, bis das dann praktisch schön zusammengewachsen ist. Auch da kann man natürlich argumentativ sagen, ja, deswegen bin ich auch extremer beweglich als Baby, als wir dann als Erwachsener. Aber trotzdem, über die Entwicklungsstufen bin ich immer so begeistert, wenn ein Athlet, ich nehme dieses Beispiel mal Sportler, Top-Sportler her, wenn der diese Grundlagen, die Basis, die Basic drauf hat, so wie wir als Baby. Und wenn wir das als Erwachsene oder als alternde, sag ich mal, ja, ich bin jetzt eben mit meiner Generation, mit meinen fast, ja, 58, da ist halt einfach so, dass ich ja auch sagen könnte, naja, es liegt halt am Alter, ja, ich werde halt dann einfach steifer. Nein, also wenn ich diese Dinge, so wie im Buch gezeigt, was wir als Baby alle drauf hatten, wenn ich die kann, geht's meinem Körper gut. Und das ist das Begeisternde von meiner Seite, dass es, ja, gar nicht fancy Dinge sind, sondern einfach das wieder die Entwicklungsstufen durchlaufend und der Körper nordet sich wieder etwas ein, korrigiert sich und das eben nachweisbar, beziehungsweise über das Screening-Testing vorab, macht dann einfach diese Übungen durch, stufenweise, weil die, klar, die sind dann auch ganz schön heftig hinten raus, wenn ich mit meinem eigenen Körpergewicht was mache. Aber ich trainiere damit meine Muskulatur, ich trainiere meine Beweglichkeit spielerisch und das finde ich super.
Ja, und das Buch schließt ab mit, glaube ich, auch einem sehr wichtigen Motto für dich und insgesamt, nämlich der Zusammenfassung, die es auch sehr auf den Punkt bringt, denke ich, mit Form follows Function. Und das Interessante an deinem Ansatz finde ich auch, dass man, also man kann es ja von zwei Seiten sehen, ja. Also man kann ja schauen, dass man alles so macht, bei Kindern und Jugendlichen eben logischerweise angefangen, dass man nicht zu viel kaputt macht, sage ich jetzt einfach mal, durch das Leben. Und man kann aber auch sagen, deswegen in die Richtung geht ja dein Buch auch und dann geht aber auch in die andere Richtung für so die älteren Semester, in Anführungsstrichen jetzt, aber auch, ja, muss noch gar nicht so alt sein, dass man davon profitiert und eben auch das Rad der Bewegungsarmut etwas zurücksetzt und die Funktionalität wieder ins Leben lässt. Und das finde ich so spannend, dass du halt von zwei Seiten eigentlich dieses Buch lesen kannst. Und mich würde jetzt auch noch interessieren, wenn du jetzt jemand, ja, viel Beschäftigten hast, wo du sagst, der hat einfach wenig Zeit, und nehmen wir es einfach so als Beispiel. Wenn du jetzt ein Kapitel herauspicken würdest, wo du sagst, okay, lies dieses Kapitel, dann hast du nach dem Pareto-Prinzip 80-20, dann hast du schon wirklich viel verstanden, worum es geht. Welches würdest du da rauspicken?
Das ist spannende oder gar nicht so eine einfache Frage, aber ich glaube, dass trotzdem das Testing für jeden am aufschlussreichsten als solches ist, ey, wie bin ich denn drauf? Wie funktioniere ich noch mit den Erklärungen und diesem einfachen Ampelsystem? Wenn ich, nennen wir es mal, der vielleicht bisschen handwerklichere, praxisorientiertere Typus bin. Wenn ich aber vielleicht vorab natürlich mehr der Mensch bin, warum soll ich überhaupt in Anführungszeichen das Buch bis zum Ende lesen? Dann brauche ich natürlich den Einstieg am Anfang, ja, dass man einfach ihnen aufzeigt und das Kapitel bezüglich der Problematiken, die durch die viele Sitzerei entstehen. Aber jetzt ein Kapitel rauszupicken, echt gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das Testing, ja, dass man sich einfach mal überprüft, anschaut und dann, glaube ich, kriegt man einfach einen Impuls und sagt, hey, Halleluja, ich kann die einfachsten Dinge nicht mehr. Jetzt wird's echt Zeit, dass ich mir auch vielleicht dann eben die Übungen anschaue.
Wenn man so ein bisschen jetzt rauszoomt dann wieder, also wir verlassen jetzt die Buchebene und gehen jetzt auch in den Alltag wieder über. Wir hatten über die Kinder gesprochen in den Schulen, wir hatten über die Alltagssituation schon gesprochen. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Profisportler, um Leistungssportler, es geht um die Bevölkerungsmehrheit, sage ich mal, die vielleicht denkt, sie dem falschen Glauben aufsitzt, dass sie, wir machen so ein bisschen Sport und hier so ein bisschen einen kleinen Spaziergang mal oder ins Fitnessstudio. Jetzt sind wir aber auf der Mikroebene sozusagen und in dem Alltag genau drin, im Alltag vielleicht auch von Familien. Gibt's da kleine Alltagsrituale? Vielleicht kannst du auch ein bisschen aus dem Nähkästchen bei dir plaudern. Ich glaube, du machst auch diese Gelenkhygiene, von der du gesprochen hast, habe ich zumindest im anderen Interview gehört. Welche anderen Alltagsrituale fallen dir ein, die Familien jetzt auch einbauen können, bis hin zum Individuum, was vielleicht auch nicht so zeitraubend ist?
Also wenn es um Gesundheit und langes gesundes Leben geht, dann ist es ja nicht nur die Bewegung alleine, sondern ich glaube, es gibt so simple Rituale. Der alternde Mensch trocknet aus, hat man das Gefühl. Also ich trinke zwei große Gläser als erstes am Morgen, ja, weil man über die Nacht, über den Schlaf, über die Atmung sehr viel an Flüssigkeit verbrennt. Und das allein ist doch schon mal ein sehr einfaches und wichtiges Ritual, dass man einfach das wichtigste Transportmittel in unserem Körper, sprich Flüssigkeit, dass man das am Anfang auffüllt, und die meisten stopfen sich leider irgendwie Klebstoff in seinen Körper und der Körper sagt, ey, was machst du mit? Also Ernährung und Flüssigkeit, irrsinnig wichtiger Aspekt, vor allem auf pflanzenbasierter Basis, dass man sich ernähren sollte. Also am besten logisch natürlich unbehandelte Stoffe, aber da denke ich, hätten die Menschen einen unfassbaren Mehrwert, würden sie sich da mehr damit auseinandersetzen. Und klar, als Ritual, so wie das Zähneputzen, ich mache jeden Morgen diese Gelenkshygiene, weil es ist eine 6- bis 8-minütige, sage ich mal, Abfolge, wo ich alle Gelenke durchkreise, das ist also ganz spezielle Kreisengymnastik. Somit, also nicht weiß Gott, wie anstrengend, aber zumindest kommuniziert das Gelenk mit dem Gehirn und tauscht sich aus und sagt, okay, und es wird einfach die Flüssigkeit im Gelenk wird angeregt, mehr zu produzieren, sich zu verteilen. Und das finde ich, wenn es den Gelenken gut geht, dann geht es auch uns natürlich viel, viel besser. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Ritual. Und dann vor allem, glaube ich, in der Family als Erwachsener ein Vorbild zu sein. Mhm. Wirklich, stell dich mal am Flughafen, dort, wo die Rolltreppe hochgeht und daneben die Treppe ist. Wie viele Menschen benutzen die Treppe und wie viele stellen sich auf die Rolltreppe? Das heißt also hier auch einfach Vorbild zu sein, im Alltag die Treppe zu nutzen. Was ist das Problem, in den dritten Stock hochzugehen? Ja, oder im Krankenhaus mit hier, wenn du jemanden besuchst, ja, dass ich da hochgehe. Weil das finde ich Wahnsinn, wie viel prozentual einfach sich immer auf die Rolltreppe stellen. Selbst im Flachen gibt's schon, oder? Die langen, längeren Strecken in den Flughäfen, oder? Gibt's schon die Rolltreppe, die
ja, klar.
In der Horizontalen ist. Das gibt's sogar, da fragst du dich und sagst, was denn hier los? Wo sind wir denn hier? Und da denke ich, das ist so schade, beziehungsweise es wäre gar nicht so schwer, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch etwas vorlebt, dass man die Natur einfach mehr nutzt. Ein sehr wichtiges Kapitel für mich wäre, dass man auch einfach das natürliche Erdmagnetfeld mehr wieder einbettet, dass man sich barfuß in die Wiese stellt und vielleicht da die kreisende Gymnastik macht, meinetwegen am Morgen. Ich weiß, im Sommer bei unseren Breitengraden viel, viel lässiger. Jetzt im Winter ist arschkalt, ja, aber wir entfernen uns ja immer mehr dem Ganzen. Und das wäre aber universell was Wichtiges. Und da findet sofort ein Prozess, ein stoffwechselankurbelnder Effekt statt. Und die Leute haben aber was? Ja, die haben in der Brusttasche das Handy und haben WLAN, haben Elektrosmog ohne Ende, schalten wahrscheinlich im Winter ständig auch noch, die Sitzheizung ein, ja, aber ich persönlich sitze ungern auf dem elektrischen Stuhl. Also ich weiß, das ist so Platitüd, aber es ist einfach krass, dass die Leute da zu wenig drüber nachdenken. Ja, das Handy soll auch am Nachtkastel liegen, das Ladegerät gleich direkt daneben. Aber was das in der Nacht das Gehirn zuballert, und ich denke, es sind so mehrere kleine Puzzle. Aha. Und es muss nicht eben Sport sein, aber eben das Spazierengehen, vielleicht die Gelenkshygiene als Ritual, die Ernährung und der Elektrosmog, weil das ja immer mehr wird und wir ja auch damit uns konfrontieren, dass ich sage, okay, wenn ich diese Bausteine etwas, sage ich mal, bewusster damit umgehe, ja, tut es meinem Körper wesentlich besser und tut ihm gut.
Ja, ich glaube, du hast so viele wichtige Sachen gesagt, vielleicht zwei, drei Anmerkungen noch aus auch der persönlichen Beobachtung. Es ist ja auffällig, wenn Kinder oder auch für Erwachsene gilt es gleich, wenn man die in die Bewegung schickt, das heißt, du hast irgendwie, keine Ahnung, aus einer Situation heraus, dass du einen kurzen Lauf machst oder so, oder die Leute versuchen, den Bus oder die S-Bahn oder die Trambahn zu kriegen, dann bemerke ich immer, dass dann sofort ein Strahlen im Gesicht ist. Also man kommt rein und Bewegung löst einfach auch diese Freude aus. Das ist zum einen und bei Kindern natürlich sehr auffällig, aber auch bei Erwachsenen. Also es tut sich sofort was. Dann die zweite Beobachtung mit den Rolltreppen, das fand ich ganz lustig. Und da sieht man auch, dass es ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, wo auch die Politik einiges machen kann und einiges ordnen kann. Mit den Aufzügen, natürlich hast du sehr plakativ beschrieben. Bei den Flughäfen habe ich ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht. Ein Irrsinn. In Korea habe ich gesehen, in Südkorea gibt es so vor den Rolltreppen beziehungsweise der Treppe daneben gibt es so Zeichen auf dem Boden. Die Silhouette von einem dicken Menschen ist mit einem Pfeil dann Richtung Rolltreppe und dann haben sie daneben die Silhouette von einem fitten, schlanken Körper gehabt und da ist dann der Pfeil Richtung Treppe. Und allein diese billige Maßnahme hat dazu geführt, dass viele, also erstens natürlich davon viele Fotos machen, wie halt in dieser Zeit leben wir halt einfach, aber dass dann die Treppe auch viel mehr plötzlich genutzt wird, weil alle sagen, ja, stimmt ja eigentlich, ist ja eigentlich eine einfache Gleichung. Und zudem sich verbinden auch mit der Erde im wahrsten Sinne. Da habe ich auch erst neulich drüber nachgedacht. Das ist ja eigentlich auch unfassbar, dass wir zum Teil Monate haben, wo wir unsere Füße nicht mit ganz plakativ oder emotional gesehen unserer Heimat verbinden, sondern ja. Du hast ja immer irgendwie was dazwischen. Und das ist auch kein Hokuspokus oder so, sondern da gibt's auch Studien dazu. Ja. Dass wir einfach unsere Füße gerne auch mal auf die Erde stellen dürfen. Und da gibt's auch aus meiner Sicht fast keine Ausrede, es sei denn, es ist wirklich Schnee und Eis. Aber unsere thermische Wohlfühlzone wird ja auch immer geringer. Du hast ja auch gesagt, wir von dem Sitzkreislauf, wir sitzen, dann sitzen wir im klimatisierten Auto, dann sitzen wir in klimatisierten Räumen, immer schön gemütliche Temperatur. Das heißt, dieser Bereich wird ja auch immer kleiner. Und ich glaube, deswegen sieht man auch schon so ein bisschen an dem, was du jetzt auch gesagt hast, wie komplex das Thema ist, aber wie auch kleine Sachen dann auch wieder so langsam da rausführen können, dass wir so ein bisschen unserem, sag ich mal, evolutionären Grundsetting mehr gerecht werden können. Mit relativ einfachen Maßnahmen. Ich meine, jeder schafft es mal kurz, die Füße auf den Boden zu stellen. Ja, das ist ja eine Sache von ein, zwei Minuten und es hat schon eine große Wirkung.
Ja, jeder fühlt sich mega, oder wenn er im Strand spazieren geht oder sich oder ins Wasser, in den Ozean geht. Ja, also er nimmt es auf und man nennt es nicht umsonst heilendes Erden und es wird zu wenig umgesetzt und das sind nur ein paar Minütchen. Das wäre top. Im Sommer macht man es irgendwo unbewusster, weil man natürlich da mal vielleicht im Garten dann doch mal die Schuhe auszieht. Aber der Mensch denkt nicht drüber nach, wow, das sollte man einfach absichtlich machen, weil es dem Körper gut tut. Und im Winter, wenn es richtig arschkalt ist, mal dann greif einfach einen gesunden, für dich gesunden, gut aussehenden Baum. Du brauchst ihn nicht umarmen, um Gottes Willen, sondern einfach nur mit den Händen greifen. Du bist connected und es wird angekurbelt und du kannst es also im Winter dann auch einfach mal in einer 5-10-minütigen Augenschließen, tut auch mal gut und es wirken lassen. Und das, ja, sind so kleine Themen, die sich aber dann, glaube ich, ja, summieren, einfach über die Jahrzehnte, so wie ich mit meinem Körper umgehe. Irgendwann kriegst du halt dann, ja, entweder die Quittung oder andersrum die Bestätigung, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Und deswegen authentisch sein, es vorleben, vor allem als Mensch, wie so wie es ich jetzt gerade mache, ja, dass ich sage, let's go.
Bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, würde ich gerne noch einmal zu den Kindern und Jugendlichen zurück und auch zu der Schulsituation. Du kannst es gerne auch ausweiten auf die häusliche Situation mit Familien nach der Schule.
Ja.
Gibt es denn einen Rat, den du hast, wenn du sagst, oh, ich habe so wenig Zeit, also jetzt aus der Lehrerperspektive oder mit der Lehrerbrille auf, ich habe so wenig Zeit, ich sehe aber diese Notwendigkeit, da irgendwie was zu machen, diese Bewegung einbauen zu können und vielleicht auch als Eltern so ein kleines gemeinsames Ritual. Fällt dir dazu was ein?
Also ich glaube, es wäre schon irrsinnig gewonnen. Der Erwachsene hat oft die Chance, durch Gesundheitsmanagement sich einen Tisch zu bestellen, den man rauf und runter fahren lässt. Würden wir das einführen, eben in der Schule, deswegen meine Initiative, dieses Sitzen bleiben war gestern, damit ist schon viel gewonnen, weil ich im Stand auch mal einen Schritt zur Seite ein bisschen wackeln kann und so weiter. Ich bin einfach mehr in Bewegung als in der sitzenden Haltung. Und wenn ich das als Kind einfach mir aneigne und einfach, dann ist es ein nicht nur ein Ritual, sondern dann ist es irgendwo in Fleisch und Blut übergehend für den Menschen, der es nicht mehr gewohnt ist, ist Steherei anstrengend. Ja, der will sich sofort wieder hinsetzen. Aber es ist ja in Anführungszeichen mittellangfristig was Negatives. Das heißt, in der Schule damit zu starten, glaube ich, wäre ein riesen Benefit. Also deswegen, ja, bin ich bei diesem Herzensprojekt auch sehr involviert und habe es ins Leben gerufen, weil ich einfach merke oder spüre, dass es schade ist, gerade in der heutigen Zeit, dass halt immer mehr Gamings und Spiele und Konsolen und was auch irgendwo Spaß macht und super ist und auch das Handy. Aber die Handyzeiten bei Kindern oder bei Jugendlichen, das ist erschreckend. Ja. Und ich hoffe oder ich denke, das war deine Frage oder die Antwort dazu. Oder wolltest du noch irgendwie was anderes?
Nein, also außer die Familienperspektive, aber ich kann dir da in allem nur recht geben und wo immer ich dir da helfen kann, auch mit dieser Initiative. Gut, ich lebe in Spanien, aber hier gibt's die gleiche Notwendigkeit natürlich, dann stehe ich dir da zu Diensten. Also es ist genau auch die Mission, die Schüler jetzt brauchen. Und ich dachte jetzt nur an diese Perspektive in dem Klassenzimmer direkt, wenn man jetzt noch nichts, absolut nichts umgesetzt hat,
ja.
Ob es da irgendwie so einen Bewegungstipp von dir gibt, wo man sagt, man nimmt sich jetzt einfach mal diese 2 Minuten am Anfang oder in der Mitte der Stunde, um die Kinder einfach so ein bisschen aufzuwecken.
Also du kommst als Lehrerin oder als Lehrer kaum umhin, weil es ist so eine Unruhe in der Klasse, dass gerade in den kleineren, niedrigeren Klassen dass du ja dann eh nach 20, 30 Minuten, weil Konzentration nimmt einfach ab, die werden unruhig, die nehmen unterschiedliche Positionen ein, dass du dann einfach einen Break machen darfst. Und in diesem Break, ob es jetzt kreisende Gymnastik oder Bouncen am Ort ist, mach Bouncen am Ort eine Minute durchgehend, das kurbelt irrsinnig den ganzen Stoffwechsel an. Man sagt zwar normal, sollte das ein Erwachsener nicht unbedingt im kalten Zustand ausüben, aber bei Kindern alles, let's go, do it. Ja. Das heißt also einfach auch, in Anführungszeichen, rennen lassen. Ja. Und die großen Pausen ist eh super, wenn sie raus dürfen und dann, du hast das Immunsystem ja auch angesprochen. Es ist ja auch wichtig, dass man, glaube ich, ich tue mich kalt abduschen, weil es Entzündungsherde im Körper reduziert, Verletzungsthematik. Wir kennen das aus dem Hochleistungssport, Kälte, Becken. Ja, mach es auch für dein Immunsystem. Es sind so kleine Tools, die du in der Familie oder im Leben einfach einbauen kannst in deinen Alltag. Und lass es sein, dass du hier humpelnd, krumm, ja, mit Stoppuhr und Pulsuhr und was weiß ich, auf Leistung jeden Tag joggen gehst. Ja. Sorry, was für ein Schwachsinn. Also, du weißt, wie ich es meine. Das ist jetzt einfach ein krasses, es macht wenig Sinn. Du machst dir deine Gelenke damit einfach meistens wirklich kaputt, weil ich nicht für gewisse Sportarten trainiert genug bin. Und fürs Immunsystem und für die Stabilität der Gelenke und für die Gesundheit wäre zum Spazieren gehen und wenn ich nicht der handwerkliche Typus bin und da nicht meinen Körper reize, dann ist der Weg ins Studio cool. Und dann sollte man auch ein, nennen wir es mal, kurz knackiges, regelmäßiges Krafttraining machen, weil das tut dem Gehirn gut, weil das Reize sind, die auch im Gehirn, kommt alles an, aber auch das Gelenk stabilisiert. Und das finde ich irrsinnig wichtig. Aber bitte nicht im Sitzen schon wieder.
Jetzt biegen wir mal endgültig auf die Zielgerade ein. Du hast mir genug von deiner Zeit geschenkt. Ich möchte den Blick weiten und die Perspektive auf die Länderebene bringen. Und zwar würde ich dich zum einen gerne, also eine Doppelfrage, wenn du so willst, fragen, was dich im Ausland inspiriert hat, vielleicht auch konkrete Länder, wo du sagst, das Thema Bewegung, funktionale Bewegung und Kinder und Jugendliche, die Gesundheit und diese Themen sind gut adressiert, aber auch gleichzeitig den Blick nach innen richten und dich fragen, was wir in Deutschland vielleicht auch gut machen, um auch da eine positive Note mal so hervorzuheben, neben allen Problemen, die es ja gibt.
Also es gibt in Skandinavien oder Schweden, es ist wesentlich aktiver in der Gestaltung des Unterrichts, also noch mehr, nennen wir es mal, bewegte Schule, weil sie da auch in der Studienlage und sehr offen sind und das auch so eingeführt haben. Weil wenn ich mich bewege, lerne ich schneller. Das heißt also, Vokabeln lernen beim Gehen, beim Spazierengehen geht schneller, als wenn ich es ständig nur in der, in Anführungszeichen, sitzenden Haltung mache. Und somit finde ich, das sind schon einfach coole Sachen, wo ich merke, Mensch, diese Schuleinrichtung und diese Animierung, einfach aktiver den Unterricht grundsätzlich zu gestalten, das ist, glaube ich, ein riesen Mehrwert und wird weiter transportiert in die Familie oder zu den Eltern, weil dann einfach logisch die Kinder nach Hause kommen und sagen, hey, das und das haben wir gemacht und das war cool und so weiter. Auch ein bisschen auf die Eltern, weil die Gefahr, ich glaube, wir haben es schon angesprochen, auch das Elternteil hat ein Handy. Ja, und dann tun die ganze Family nur ins Handy schauen. Einer tut Fernsehen, der andere schaut ins Handy. Also es wird ja auch noch kaum noch kommuniziert. Und die Lehrer sagen ja auch schon, ist dir eigentlich bewusst oder das ist ihr erstmal so richtig klar geworden aus der Lehrerbrille Sicht, dass die Kinder in die Schule kommen, um sozial interagieren, weil das in der Familie leider immer weniger wird. Ja. Es wird kaum noch miteinander kommuniziert. Auf cooler Ebene oder Spiele miteinander gemacht oder sonst wo. Auch wenn es jetzt übertrieben klingt, aber versetz dich da rein. Also ist ja klar, es ist immer mehr, oder? Video und Amazon und Prime und Netflix und so weiter. Und die Social Media Thematik. Das heißt, und eine Lehrerin oder Rektorin, die sowas erzählt und sagt, boom. Deswegen würde ich sagen, let's go, ja, weiter daran arbeiten, das nach außen tragen, dass man wirklich mit den Kindern aktiver ist.
ein Beispiel für was in Deutschland gut läuft. Also viele erwähnen ja da auch die unsere Vereinskultur, dass du halt viel Ehrenamt hast und Leute, die sich da auch kümmern. Geht es bei dir in eine ähnliche Richtung, was du gut findest? Oder hast du noch vielleicht was zu ergänzen?
Also wenn du es in Richtung dann sogar Leistungssport oder so, dann glaube ich, gibt es ein paar andere Länder, wo es ein bisschen mehr Aktivität gäbe, College-Sport und so weiter. Aber es ist trotzdem das Ehrenamtliche, was hier in unserem System, das ist ja Wahnsinn. Also da könnte ich Beispiele erzählen, wo du sagst, das ist Irrsinn, ja, was ein Mensch hier ehrenamtlich an Zeit und Energie reinsteckt, ob es der Mensch und ja, ihnen dann auch gebührend dankt, schwer zu sagen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ausbaufähig, wenn es darum geht, die Haltung der Menschen grundsätzlich gegenüber die das anbieten und machen. Oder ist es die Haltung grundsätzlich, mache ich erst was, wenn es mir weh tut? Und das ist, glaube ich, grundsätzlich das Schlimme in Anführungszeichen bei uns. Eher ihm schlecht geht, dann vielleicht motiviert ist, irgendwas zu tun oder zu unternehmen. Und dann halt meistens leider diese krankenversicherten Basis mit Medikamente und Therapie, so nach Motto, mach mal, ja, und mach mich wieder gesund. Und das ist Irrsinn. Und ich glaube, auch da dürfte man ein paar herausfordernde, revolutionärere Dinge anbieten, damit du eine Gesundung wieder mehr hättest. Und ich glaube, wir haben es gestern auch mal angesprochen gehabt, kurz. Ich würde zum Beispiel einen BMI als irgendwelchen Kodex würde ich abschaffen. Ich würde den Bauchumfang, wenn der mehr als die Hälfte der Körpergröße ist, dann weiß man, es wird gefährlich, weil halt einfach in der Chemie im Körper selbst das Organ vielleicht zu fett wird, weil ich das viszerale Fett und einfach durch meine Ernährung, durch mein Verhaltensmuster, durch den Bewegungsmangel hier, wir haben so viel Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes. Das ist so erschreckend, was sich da mit Blutdruck und Problematiken, ja, das ist doch verrückt. Und normalerweise, oder? Wundermensch, der kennt es normalerweise nicht. Und man weiß auch bestimmte Länder, wo dort das Ganze gar nicht da ist. Aber kaum kommt, nennen wir es mal, unsere zivilisierte Ernährung, ja, schon gehen diese Problematiken sprunghaft nach oben. Und das erkennst du schon an den Asiaten, oder? Die in den früheren, vor dem Weltkrieg, ja, sich wirklich nur pflanzenbasiert ernährt haben und kommen sie nach Amerika und übernehmen das, dann wird der Asiate, der in Amerika lebt, genauso schnell krank. Ja, total irrsinnig. Weil er halt sich dem anpasst. Und da darf man echt sich was überlegen und was tun. Weil da sollten die ganzen Krankenversicherungen, das ganze Gesundheitssystem echt mal umdenken und es belohnen, ja, wenn ich wirklich nur den Bauchumfang unterhalb der Hälfte habe und was tue, wenn ich mich bewege, wenn ich pflanzenbasiert mich ernähre, aktiver bin, das sollte mehr belohnt werden und der andere, sorry, der darf einfach mehr zahlen. Ja, und da sollte irgendwie ein Ranking sein, weil es ist Wahnsinn. Es ist bald nicht mehr finanzierbar. Also es wird da einen Kollaps geben, auch bei den Therapeuten. Wir werden da ein Riesenproblem bekommen, weil Babyboomer-Therapeuten, die sind bald nicht mehr da. Die hören auf, die gehen in Rente. Und man hat da wirklich Nachholbedarf. Es gibt zu wenig Therapeuten. Und es sind so viele Rezepte, die brach liegen, können gar nicht bearbeitet werden. Also man darf da mal neue Konzepte einfach ins Leben rufen.
Zum Abschluss, allerletzte Frage, geraten wir jetzt noch mal ein bisschen ins Träumen. Du musst leider dafür die bayerische Heimat gedanklich verlassen und bist jetzt in Berlin plötzlich Gesundheits- und Sportminister. Du hast alle finanziellen Ressourcen, die man sich so träumen kann. Was würdest du zuerst machen?
Ja, ich würde das Kapitel aufgreifen, wo wir gerade waren. Ich würde gar nicht, es geht jetzt primär jetzt gar nicht, was habe ich an Ressourcen finanzieller Natur? Ich würde natürlich, klar, hätte ich als Gesundheitsminister, Sportminister, ich würde eben alle Schulen ausstatten oder dass sie eben die Chance bekommen, einen Mix zwischen stehendem und sitzendem Unterricht. Schule, wir wissen, wir brauchen es, aber meine Initiative, ich würde sie ministeriell natürlich dann durchdrücken und sagen, bitte, bitte, macht das der Gesellschaft zuliebe, den Kindern zuliebe, um da einfach gleich von der Schule aus startend hier etwas mitzugeben nach dem Motto, hey, stehen ist cool, stehen ist gar nicht anstrengend, stehen ist wichtig, um einfach bewegter durchs Leben zu gehen, um eben den Sitzkreislauf auszugleichen, beziehungsweise den gar nicht einzusteigen und anzufangen. Aber dann auch eben da ein brutaleres System gegenüber denen, die halt, sorry, viel rauchen, Alkohol trinken und so weiter. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich schon fast, brutal. Aber es ist trotzdem, glaube ich, aufgrund der Finanzproblematik des Gesundheitssystems, sondern es ist ja eher ein Krankensystem, dass man da ein Umdenken, starten dürfte. Und da, mal ganz simpel, messt mal die Bauchumfänge, weil ich weiß, wenn der Bauchumfang höher ist, okay, der ist zu dick. Wenn ich zu dick bin, habe ich einfach organisch mehr Probleme, bewege mich weniger, Herz-Kreislauf-System, Blutdruck und so weiter. Das heißt, brauche einfach nur eins und eins zusammenrechnen. Ich würde da Gas geben und schauen, okay. Und klar, ist cool, wenn allein die Ernährung schon mal umgestellt wird und wir vielleicht auch sagen, hey, mach eine sogenannten Schrittzähler an dich ran, wenn du etwas unter der Kategorie der Problemmenschen bist. Und dann dokumentier das bitte, genauso wie ich Krafttraining von den Athleten dokumentieren lasse, weil es irrsinnig motiviert, wenn ich besser wäre. So einfach auch vom Level her anpassen und sie ein bisschen einfach unterstützen dabei. Aber in Anführungszeichen fast zwanghaft, das ist nachweisen. Papier ist geduldig, aber sie sollen und können mit den heutigen Hilfsmitteln, glaube ich, da echt Gas geben. Und wenn ich mal, du kennst auch den Spruch, wenn ich mal was 100 Tage am Stück mache, regelmäßig, dann ist es ein Setting, dann ist es einfach im Mindsetting drin, ein Habit, und dann mache ich, und dann mache ich auch weiter. Und da darf man ein paar Dinge, so scheint's, einfach durchdrücken, damit der Mensch einfach da mehr ins Tun kommt, nach dem Motto, just do it.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Silvester, für die tolle Zeit mit dir, das tolle Gespräch jetzt über 2 Tage. Du hattest es angesprochen, gedehnt sozusagen. Und es war toll, dass du bei uns in der Sportfamilie zu Gast warst. Und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Die Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.fitnessrevolutionäre.de/Sportfamilie oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.